Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 21. Oktober. Nein, das ist nicht der 21. Oktober. Ich fange noch eins an. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. August 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute ist Bundesrat gewesen, aber bevor wir auf den Bundesrat sprechen kommen, müssen wir natürlich auf den Hösi oder den Anti-Hösi-Test sprechen. Der läuft seit gestern. Absolut. Wir werden überrennt mit Leuten, die das Gefühl haben, sie können bei uns beweisen, dass sie nicht Hösi sind. Ich muss sagen, es ist bis jetzt also noch nicht so berauschend. Der Durchschnitt ist 6 Punkte, das lange nicht. 7 ist der Punkt, den wir erreichen müssen, damit wir wirklich als Anti-Hösi dürfen gelten. Und das ist wichtig in der Schweiz, das sollte man wirklich, weil es wird je länger mehr so sein, dass die Leute, die als Hösi bezeichnet werden, dass die vielleicht auch gar nicht mehr Staatsbürgerschaft haben, dass die plötzlich entzogen wird. Nein, ernsthaft. Den Test müssen wir machen. Dominik, was sind deine Leiter?
Ja, auf dem Link, wo ich unten rein tue, kann man auf die Website gehen und den Anti-Hösi-Test machen. Das sind insgesamt 10 Fragen, die man beantworten muss. Und eben 10 Punkte kann man machen. 7, dann ist man wirklich das Anti-Hösi. Da sind wir eigentlich schon gnädig, muss ich sagen. Oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat erst jemand 10 Punkte erreicht. Es ist auch nicht so einfach. Und das ist, hat natürlich damit zu tun, dass wir in einer Zeit sind, da braucht schon ein bisschen Know-how, um ein richtiges Anti-Hösi zu sein. Es sind viele Fragen zu Politikern, tun auch genau lesen. Es gibt eine Frage, da habe ich ein bisschen gemerkt, auch in meinem persönlichen Umfeld, wo viele reingehen, wenn man kann mehr als etwas anklicken, dann würde ich empfehlen, tun ein bisschen mehr anklicken als nur etwas.
Genau, also die Leute, die den Hösi-Test wollen, bestehen. Und wie gesagt, das ist nicht so. Also, ihr meint jetzt, das sei ein reiner Witz, aber ich kann euch sagen, das wird ernst, das ist wichtig. Den müsst ihr bestoßen, das könnt ihr euch vergessen. Wer kein Hösi will sein in der Schweiz, muss den Test vollführen und dann merkt er, ob er ein Hösi ist. Und er kann sich dann immer noch bessern. Er kann uns auch anrufen, wir geben den sogenannten Anti-Hösi-Kurs. Das sind wie Anti-Schleuder-Kurs, die sind sehr beliebt. Wir machen dann die vielleicht auch in Pontresina oder irgendjemand im Winter oben, damit ihr merkt, wie das ist, wenn man als Hösi muss schlottern. Nein, gut, das ist wichtig. Und wenn ihr, wie gesagt, noch Fragen habt oder vor allem eben Anregungen, bessere Fragen, wirklich die absoluten, definitiven Hösi, Anti-Hösi-Fragen, bitte stellt die uns und schreibt uns auf berneinfach@nebelspalter.ch. Übrigens, die Adresse müsst ihr euch sowieso merken, da könnt ihr uns immer auch zusammenschiessen, nach allen Formen vom Anstand natürlich. Ihr könnt uns zusammenschiessen, ihr könnt uns Anregungen schicken, ihr könnt uns Fragen schicken, die wir dann beantworten und so weiter. berneinfach@nebelspalter.ch. Gut, wir kommen zum heutigen Tag. Heute war Bundesratssitzung wie immer am Mittwoch und der Bundesrat hat leider Sachen beschlossen, die uns keine Freude machen. Dominik.
Ja, wir haben es gestern ja schon angekündigt. Heute hat der Bundesrat über PESCO geredet und das ist das Permanent Structured Cooperation von der EU. Das ist eine Sicherheitszusammenarbeit zwischen den Streitkräften von der Europäischen Union 2017 ins Leben gerufen. Und jetzt 60 Projekte insgesamt gibt es dort. Die Schweiz macht jetzt bei 2 so diesen PESCO-Projekten mit. Der Bundesrat hat das heute beschlossen. Es hat offenbar Mitbericht gegeben. Ich gehe davon aus, es sind 2 SVP-Bundesräte plus jemand anders, der da etwas dagegen hatte. Das hat nicht gelangt. Es ist auch offenbar der eine Mitbericht eher so ein bisschen Fragen gewesen und so. Etwas hat man aber immerhin können verhindern. Wir haben gut informierte Quellen gesagt, dass Frau Amherd eigentlich das Gefühl hatte, sie könne das allein beschliessen und sie müsse den Bundesrat gar nicht fragen. Und so wie jetzt aussieht, ist es schon so, dass sie bei jedem Projekt dann wieder den Bundesrat muss fragen. Andererseits ist das auch irgendwo durch jetzt ein Durchbruch, oder? Wenn man mal bei 2 Projekten teilnimmt, das ist auch das Bedenken der Kritiker, oder? Dann kannst du dann nicht sagen, wir machen dann nie bei einem anderen mit, oder? Also es ist wie eine abschüssige, schleimige Wand, wo man irgendwie immer mehr abrutscht, weg von der Neutralität.
Genau, das ist also schon, muss ich sagen, das ist ein Präzedenzfall, oder? Also neutralitätspolitisch ist das eigentlich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Hätten wir jetzt nicht machen sollen. Ist auch unnötig, weil die zwei Projekte, ich bin überzeugt, die werden etwa so bedeutend sein wie gemeinsames Schuhputzen. Mit den Deutschen zum Beispiel Schuhputzen, da kann man viel lernen, das ist klar. Oder mit den Österreichern miteinander Skifahren. Nein, das ist birrenweich. Wenn man von 60 Projekten zwei mitmacht, dann hat man schon jetzt das Gefühl, das ist nichts. Da geht es nur darum, eben eine Bresche zu schlagen und die Leute ein bisschen daran zu gewöhnen, dass Neutralität im Departement am Herd nichts mehr wert ist. Ich wiederhole mich, Frau Amherd, zurücktreten, zurücktreten, zurücktreten. Es langt, es ist genug. Brieg ist ein schöner Ort, viel schöner als in Bern. Treten Sie endlich zurück, bevor die Armee völlig kaputt ist.
Markus, ich befürchte, wenn du immer wieder sagst, sie soll zurücktreten, dann macht sie es eben genau nicht. Wir sollten das glauben.
Das ist die Absicht, dass die arme Frau, die wahrscheinlich
bis ewig
nicht mehr kann gehen kann. Nicht mehr kann gehen. Und ja, ob jetzt die Mitte nachher einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin hat, die viel, viel besser ist, wissen wir nicht. Es geht ja um etwas Grundsätzliches. Es geht darum, dass wir eine Armee brauchen, die aufgerüstet wird. Und wir brauchen jemanden, der Freude hat am Militär. Und wo man das spürt. Und wo ganz sicher nicht gemeinsames Schuhputzen mit den Deutschen in den Vordergrund stellt, sondern wo einfach zuerst man sagt, hey, zuerst müssen wir uns mal aufrüsten, dass wir so gut sind, dass uns alle Leute umwerben und alle sagen, hey, wir würden gerne mit euch kooperieren und nicht umgekehrt.
Vielleicht noch, was die zwei Projekte sind. Das erste heisst Military Mobility und zielt gemäss Medienmitteilung darauf ab, ich zitiere, dank standardisierten administrativen Abläufen die militärische Mobilität auf europäischem Territorium zu vereinfachen. Also dann tut man dann mit Lastwagen vielleicht umeinander fahren und dann zusammen am gleichen Ort tanken, dann ist das standardisiert, oder glaube ich?
Nein, gerade Stationen, Entschuldigung, das hat natürlich nicht mit
tanken,
sondern man lernt miteinander die wenigen Stationen in Süditalien suchen. Ich
habe genau
vorher mit jemandem zusammengesessen, der Apulien sehr gut kennt und mir erzählt hat, wie lustig das ist, wenn man mit einem E-Auto in Süditalien probiert, sein Auto wieder aufzuladen.
Ladestationen
miteinander anfahren, mit dem Panzer nachher laden lassen und auf Frau Amherd anstoßen. Das ist das erste Projekt. Und das zweite Projekt?
Heisst Cyber Rangers Federation. Das tönt so ein bisschen wie ein, ein Hippie-Camp. Das will die, ich zitiere wieder, weil am besten tut man es zitieren, weil sonst machen wir irgendeinen Fehler. Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Cyberverteidigung zu verbessern, das ist ja okay. Und also so ein Cyber Range, steht dann weiter unten, ist eine Computersimulationsumgebung und die tut man von mehreren Ländern miteinander verbunden werden. Da wünsche ich viel Vergnügen. Ein IT-Projekt vom Bund, das kostet immer 100 Millionen und funktioniert am Schluss nicht, oder? Aber das ermöglicht die Qualität der Ausbildung und die Interoperabilität sowohl aus technischer als auch aus organisatorischer Sicht zu verbessern. Ja, Interoperabilität, vor allem wahrscheinlich mit Leuten, die Cyberattacken machen, oder?
Genau. Also die Leute, die sind ja schon auf TikTok, die können ja miteinander TikTok spielen oder miteinander gamen. Nein, also wenn ihr jetzt auch die Projekte da anschaut, für das geben wir also die Neutralität auf. Und für das tut auch Viola Amherd einen innenpolitischen Widerstand organisieren, den sie jetzt eigentlich nicht brauchen kann, weil im Prinzip sollten ja die Bürgerlichen jetzt zusammenstehen und sagen, wir müssen jetzt die Armee aufrüsten. Wir brauchen sehr viel Geld und wir brauchen für das eine satte Mehrheit. Und was macht die Bundesrätin? Sie macht alles, damit sie wegen solchen zwei Schrottprojekten, solchen Pfadilagerprojekten, wegen denen tut sie natürlich jetzt den super Widerstand von der SVP auslösen. Und das führt dazu, dass man sich nie darauf einigen kann, dass man irgendwie könnte vielleicht die Armee noch aufrüsten. Noch einmal, gehen Sie auf Brieg und bleiben Sie dort.
Noch ein letzter Punkt, den ich erwähnenswert finde, hat natürlich mit meiner persönlichen Betroffenheit zu tun. Oder das ist wirklich ein wichtiger Entscheid, aber sie macht keine Medienkonferenz darüber. Und das ist ein bisschen typisch. Ich habe jemanden, natürlich nicht aus ihrem Departement, aber ich habe jemanden aus dem Umfeld gefragt irgendwie. Und die Person hat mir gesagt, ja, es ist sehr mühsam, weil sie eigentlich gar keine Medienkonferenzen mehr machen will, Frau Amherd. Sie hat keine Lust, für etwas anzustehen.
Das ist auch nicht nötig in einer Monarchie, wie das Viola Amherd vielleicht gerne hätte. Aber ich muss ihr sagen, und sie weiss das besser als Oberwalliserin, der Bischof von Sitten ist, ich glaube, etwa im 14., 15. Jahrhundert ist er entmachtet worden von den Oberwallisern. Und da sollte sie nicht zurückgehen. Sie sollte jetzt nicht Bischöfin werden und nicht mehr Auskunft geben. Erinnert übrigens auch ein bisschen an Amerika. Das ist ja offensichtlich die neue Mode unter linken Politikern. Ich sage es, nein, ist eine linke Politikerin ist sie nämlich. Da hat mit bürgerlich nichts zu tun, was sie da macht. Nein, die geben einfach keine Auskunft mehr. Und Kamala Harris, die jetzt die neue Kandidatin ist von den Demokraten, hat bis jetzt keine einzige kritische Frage von Journalisten beantwortet, hat sich der Presse nicht gestellt. Da hat Viola Amherd gefunden, das kann ich auch.
Ja, genau.
Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Bundesrat können wir. Nein, es hat mit dem Bundesrat indirekt zu tun, aber es ist nicht aus dem Bundesrat, sondern aus der Zürich Zeitung. Die Zürich Zeitung hat David Biner, einer der besten, die sie haben bei der Zürich Zeitung Geschichte gemacht, über die Nachfolge von André Simonazzi. Das war der Bundesratssprecher, der ganz, ganz unerwartet leider gestorben ist. Dominik, um was geht es da?
Ja, er hat können vermelden, dass der Urs Widmer, der Informationschef vom SVP-Bundesrat Guy Parmelin, dass es da nicht wird. Er sei gemäss NZZ nicht einmal zu einem Bewerbungsgespräch vorgeladen worden. Man hat ihm irgendwie bedeutet, das hat man so ein bisschen Gerüchte, wie es auch gehört, er sei halt ein Deutschschweizer und es müsse, weil das ging nicht, dass da jetzt das auch noch ein Deutschschweizer wäre, die Bundesratssprecher. Es müsse jemand anders sein. Komisch ist, das hätte man ja eigentlich dann auch können bei der Ausschreibung irgendwie antun und sagen, ja, Lateiner bevorzugt. Möglicherweise hat sich dann der Urs Widmer gar nicht zur Verfügung gestellt. Aber Rhythm. Und es ist eben auch, wenn man ihn da nicht einmal vorlässt. Also es ist nicht gut vom Bundeskanzler Viktor Rossi, grünliberal. Es läuft jetzt offenbar raus, gemäss NZZ, auf zwei Namen. Das ist der Pierre Gobet. Er ist ein ehemaliger RTS-Journalist, der unter anderem in Zürich war, in Bern sowie in den USA. Und heute Kommunikationschef ist von der Ständigen Mission von der Schweiz bei der UNO in New York. Jawohl, das ist bei einer guten Freundin von Bern einfach, bei der Botschafterin Pascal Beriswil. Und die zweite Person ist der Andrea Arcidiacono. Der wird genannt als Anwärter. Er ist, wie man kann vermuten, ein Tessiner und hat aber nicht viel mehr vorzuweisen, als einmal Mediensprecher gewesen zu sein von der Bundesrat Ruth Dreyfus und Pascal Gouchepin. Beide gelten gemäss NZZ als Externe. Und warum tue ich das so lange ausführen? Weil, musst du dir vorstellen, also der Bundeskanzler ist schon schwach, vor allem im Vergleich zu seinem Vorgänger Walter Thunherr. Und jetzt die eine Vizekanzlerin Salzmann gilt als schwach. Und wenn dann zwei Externe kommen, die noch nicht auf Departementsebene Sprecher oder Informationschef gewesen sind, oder Sprecher gewesen sind, aber nicht Informationschef und nicht kürzlich, dann wird das ein schwacher Bundesratssprecher und das wird ein bisschen lustig dann.
Gut, dann muss ich sagen, das ist super. Nehmt den Unfähigsten, das finde ich sowieso grundsätzlich sind wir
ja der Meinung. Ich weiss nicht, Markus.
Verwaltung ist sowieso das Problem in unserem Land und ich muss sagen, ich weiss, da werden jetzt ganz viele Leute wieder aufjucken. Wir brauchen gar nicht die besten Leute in der Verwaltung. Wir brauchen die besten Leute, die Start-up gründen. Wir brauchen die besten Leute in der Forschung. Wir brauchen die besten Leute, die Unternehmen gründen. Wir brauchen die besten Leute in der Wirtschaft. Wir brauchen dort Leute, die dafür sorgen, dass der Wohlstand von der Schweiz bewahrt wird. Und wir brauchen keine guten Beamten. Das ist nicht nötig. Durchschnittliche Beamten ist gut. Mittelmäßige Leute, bitte alle auf Bern. Gehen in die Bundesverwaltung. Bundesratssprecher, bitte die schlechtesten Journalisten, die wir überhaupt haben, könnt euch alle melden, da gibt es viele. Könnt ihr euch eine Liste geben, wenn ihr wollt, könnt ihr schicken, dann schicke ich euch die Liste. Nein, jetzt Spass beiseite. Es ist nicht so ein Problem. Bei der Bundeskanzlei muss ich jetzt ehrlich sagen, es ist sogar gut, wenn nicht mehr so brillante Köpfe in Walter Thurnherr die leitet, weil die Bundeskanzlei ist viel, viel zu stark geworden, die hat sich viel zu viel rausgenommen und es ist nur zu begrüßen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Dominik, ich finde es kein Problem. Ich finde es auch ganz eine gute Idee, dass er einen Latiner bringt, weil die meisten Journalisten sind ja aus dem Welschland und aus dem Tessin, während die Deutschschweiz, wo ja ein kleiner Bereich ist von unserem Land, wirklich ja nur zwei Drittel vom ganzen Land hat und auch alle wichtigen Verlage hat und alle wichtigen Medien, das ist nicht so wichtig, sondern tönt doch ein bisschen gut Lugano bedienen. Das finde ich super. Macht das. Und ich meine es ganz ernst. Bisschen gut, weil die Bundeskanzlei nimmt sich so viel zu viel raus. Sie ist kein Departement, sie ist auch nicht die Führung von der ganzen Regierung, sie ist nicht die Führung von der ganzen Verwaltung. Es ist eine kleine Dienstabteilung gewesen, ein Backoffice, wo ein paar Assistentinnen gehockt sind und ein bisschen Briefe geschrieben haben. Das wollen wir wieder zurück zu den Roots. Das wäre so 1890, Stand 1890 von der Bundeskanzlei. Das ist unser Ziel.
Ja, da, ich sehe es leicht anders, aber grundsätzlich ja. Es hat, weißt,
du siehst jetzt du das anders?
Dominik. Nein, weißt du, hast die zwei starken, Simonazzi und Thurnherr, sind beide starke Persönlichkeiten gewesen. Das haben wir ja auch kritisiert, dass sie zu stark sind. Aber ich bin eigentlich mir ziemlich sicher, dass zwei Schwache dort an der Spitze nicht besser sind, sondern eher noch schlechter. Gut wäre ein bisschen etwas, wenn man würde das ein bisschen ausgleichen würde, sozusagen. Der eine die Person wäre schwach und die andere stark oder so. Aber,
nein, ja. Ich bleibe dabei. bitte gut. Alle schlechten Leute in die Bundeskanzlei.
Schreibt
wenn ihr unfähig sind, wenn ihr schlechte Noten gemacht habt in der Schule, wenn ihr gemobbt worden sind und wenn ihr in keinem Medium irgendeine anständige Karriere gemacht habt, geht in die Bundeskanzlei. Bisschen gut, geht in die Bundeskanzlei. Könnt ihr euch bewerben.
Ich würde sagen, sie müssen einfach den Hösitest, den Anti-Hösitest bestehen, dann können sie eigentlich überall hin, finden wir in der Bundesverwaltung.
Nein, Gegenteil, wir brauchen doch Hösis im Bundeskanzler. Nein, wir sind dort nicht gerne für den Hösis. Nein, gut. Schon gut. Gut, wenn wir uns nicht einig sind, wir kommen jetzt zu anderen Themen und wir haben wieder mal ein paar regionale Themen ausgegraben, die uns allen Freude machen, wie es eben auch zeigt, der schweizerische Föderalismus lebt. Auch in den Kantonen passiert viel Unsinn. Das ist das Ergebnis vom Föderalismus. Es geht um unseren Lieblingskanton, den Kanton Bern. Was ist da passiert, Dominik?
Ja, wir gehen von West nach Ost, fangen in Bern an. Das war eine gute Entwicklung. Vor etwas mehr als 10 Jahren hat man Gucci eingeführt für Kinderbetreuung. Das war eine Idee von den Grünliberalen und von der Mitte. Man hat sie gegen den Widerstand von links eingeführt. Also, dass die Subvention an die Eltern gehen und sie können dann im freien Wettbewerb wählen, welche Kita, dass sie für ihre Kinder wollen. Das hat sehr gut funktioniert, weil es zu einem Wettbewerb geführt hat. Oh Wunder, es ist immer das Gleiche. Jetzt ist aber das Problem, die städtischen Kitas, die haben bei diesem Wettbewerb ein Problem, weil sie offensichtlich nicht so gut sind. Und was will jetzt Sozialdirektorin Franziska Teuscher, Grünes Bündnis, früher mal Nationalrätin gewesen, was will sie machen? Ja, natürlich, sie will die städtische Kita quersubventionieren, damit sie einen Marktvorteil haben. Und das ist typisch, oder? Weil der Staat ein Angebot macht, das niemand will, muss man es dann trotzdem finanzieren, auch wenn es niemand braucht.
Genau, das ist wirklich ein wunderschönes Beispiel und vor allem ist es auch ein gutes Beispiel, das mich mit sehr grosser Genugtuung erfüllt, weil wir haben das eigentlich erlebt, wie das in Bern war, wo wir auf Bern gezogen sind, 1999. Das ist auch schon lange her. Da haben wir auch eine Kinderkrippe gebraucht und eine Kinderkrippe gefunden. Und das war eine fantastische Kinderkrippe, geführt von einer jungen Frau, damals etwa 25. Die hat die Kinderkrippe selber auf die Beine gestellt, eigene Unternehmung gegründet. Irrsinnig gute Krippe gewesen. Und was die uns erzählt hat, wie sie damals schon von der städtischen Behörde fertig gemacht worden ist, wie sie handicapiert worden ist, wie man immer geschaut hat, dass die städtischen subventionierten Krippen einen Wettbewerbsvorteil haben oder sonst einen Vorteil, das ist so beelendend gewesen. Und ich will es betonen, ich war dort noch beim Tagesanzeiger gewesen. Und es ist eines der ersten grossen, wichtigen Ereignisse gewesen, die mich dazu gebracht hat, dass ich gefunden habe, vielleicht haben die Linken nicht immer recht. Vielleicht solltest du nicht immer SP wählen. Wir haben dort immer noch schöne SP gewählt. Nein, es war ein gutes Beispiel gewesen, wie man den Wettbewerb in der Kinderkrippenindustrie von Anfang an systematisch kaputt gemacht hat, unterbunden hat. Dabei wäre das so eine irrsinnige Branche gewesen für eben tüchtige junge Leute, über Frauen oder einen Mann, wo man ein Angebot hätte können machen, wo nämlich der Markt hätte wollen. Wir alle haben wirklich Kinderkrippen gesucht. Man hätte Geld können machen mit dem, aber das passt den Sozialdemokraten nicht. Sie wollen immer, dass der Staat drin ist, dass man niemand Geld verdienen kann, sondern dass man nur Geld ausgeben kann. Gut, gehen wir zu einem anderen Kanton, anderes Thema. Ja, Kanton Zürich hat auch wieder eine unglaublich geniale Idee gehabt. Das ist wirklich, ich muss jetzt ehrlich sagen, man kann sich eigentlich nur noch schämen, wenn man in diesem Kanton lebt. Um was geht
es? Es ist aber die Stadt, um genau zu sein. Die Stadt will ja
bis 20... Entschuldigung, ich wohne ja Gott sei Dank in der Stadt.
Genau. Sie wollen ja bis 2040 klimaneutral werden und haben gemerkt, dass das nicht so einfach ist, weil gewisse Sachen, irgendwie CO2 braucht man halt immer noch. Und was will jetzt die Stadt Zürich machen? Sie will Dutzende von Millionen von Franken ausgeben, um CO2, beim Verbrennen von Klärschlamm oder von Abfall ein bisschen später, auszuscheiden, zu verflüssigen und in der dänischen Nordsee zu versenken. Dort kann man das machen, auf irgendwie 2000 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist aber sehr wenig irgendwie, nur ganz wenig im Verhältnis zum CO2-Ausstoß. Und das Verrückteste ist, das kostet nicht nur wahnsinnig viel, sondern man muss ja das noch dort aufbringen. Und wegen dem, damit man das auf Dänemark bringt, das CO2, das Flüssige, werden in Zukunft, also die Stadt rechnet damit, dass 5 bis 7 Lastwagen pro Tag das Werdhölzli in Zürich Richtung Norden verloren werden. Ein befragter Klimaforscher sagt aber, ja, das sei trotzdem sehr gut. Das führt aber dazu, dass der Abtransport und die Einlagerung wieder 10% vom CO2 verbrauchen, wo man eigentlich hätte einsparen wollen.
Genau, aber das ist eine gute Idee. Wir gratulieren der rot-grünen Stadt Zürich. Aber das ist also so die Heimat von allen Irrsinnigen mittlerweile. Auch das ein bierreicher Vorschlag. Aber es zeigt ja auch eben die Verzweiflung, du hast am Anfang gesagt, die Klimaneutralität, das wird ganz, ganz schwierig. Und ich bin überzeugt, in 2-3 Jahren wird man herausfinden, dass in der Nordsee plötzlich irgendwelche Fische nicht mehr leben können, weil sie zu viel CO2 hat in dieser Nordsee. Oder irgendwelche Krebse kommen rauf und sich beklagen bei den dänischen Behörden. Und dann wird Rot-Grün Zürich den WWF fragen, was sollen wir machen? Und am Schluss sagt der WWF, zahlt uns einfach ein bisschen Geld, damit wir sonst irgendeinen Unsinn machen können. Es ist wirklich etwas, wo man eigentlich entweder nur noch lachen kann oder man kann auch nur einfach kotzen. Man kann es ein bisschen wählen, was man will. Es ist so eine dumme Politik, die hier geführt wird von Leuten, die ja das Gefühl haben, sie sagen sehr intelligent. Gehen wir zu einem letzten. Nein, ja, jetzt kommt das schlimmste Thema, muss genau. Ich sagen. Der Kanton Schweiz, einer von den famosen, von den formidablen, von den grössten, von den besten Kantonen von der Schweizerischen Eidgenossenschaft seit genau 1291. Wir sind so stolz und du bist sogar noch Schweizer. Erzähl, was da passiert ist.
Ja, ich bin schockiert. Ich habe gestern auf der Heimfahrt spät am Abend im Zug gesehen. Der Kanton Schweiz sucht einen Leiter Doppelpunkt-In für eine Klimafachstelle. Die Person darf männlich, weiblich oder divers sein. 80-100% ist die Beschäftigung. Der Vorteil, den man hat, es ist eine sinnstiftende, ich zitiere wieder, sinnstiftende Tätigkeiten im Herzen der Schweiz.
Das steht. Sinnstiftend.
Ja, inmitten schöner Natur- und Erholungsgebiete. Also du musst gar nicht so viel arbeiten, du musst einfach ein bisschen wandern.
Was ist denn los?
Dann abwechslungsreiche, herausfordernde und interessante Arbeit mit kurzen Entscheidungswegen. Okay, gut. Dann ein vielfältiges und umfangreiches Weiterbildungsangebot mit grosszügiger Unterstützung. Ich empfehle, macht die Jagdprüfung zum Beispiel, könnte man machen. Oder? Dann attraktive Sozialleistungen, Pensionskasse und Papi-Papo. Das können Sie bewegen, kommt dann. Man kann die Klimafachstelle führen. Man ist die verwaltungsinterne Ansprechperson für klimaspezifische Fragestellungen und so weiter und so fort. Ich bin schockiert. Der Kanton Schweiz braucht keine Klimafachstelle. Und das Lustige ist, ich habe dann das vertwittert, sehr einen erfolgreichen Tweet, und dann hat ein Basler FDP, glaube ich Grossrat, hat darunter geschrieben, offenbar tut man in Basel gerade die Klimafachstelle, die der Bundesrat Beat Jans damals als Regierungspräsident gegründet hat, einer externen Evaluation unterziehen, weil man nicht sicher ist, ob sie überhaupt etwas wirkt. Und in dem Moment tut mein Kanton so eine Fachstelle, eine Leiterin suchen, statt das abzuschaffen. Das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. Bitte, jemand in Schweiz muss etwas unternehmen.
Ja, genau. Also, ich meine, wie das schon im Inserat so ausgeschrieben wird, dass man das Gefühl hat, da geht es nur um Selbstverwirklichung und Freizeit. Und Work-Life-Balance muss man sich nicht wundern, wenn da irgendwelche absolut unterdurchschnittlich begabte, faule Siechen sich melden.
Aus Basel
Fringe vielleicht? Fringe Benefits ist gratis Kita in Pfäffiken, Schweiz. Ja, ein wunderschöner Ort, Pfäffiken, Schweiz. Geht dann schauen, wie schön das ist für eure Kinder. Die werden dann gerade sofort überfahren an der Autobahn. Und man kommt vegane Kantine, gibt es natürlich mittlerweile im Kanton Schweiz. Es gibt einen Tesla gratis für so eine wichtige Fachstelle. Nein, hört auf! Was ist los mit dem Kanton? Gut. Also nein, wenn wir so weit sind, dann ist das Ende von der Eidgenossenschaft nach. Aber Bern einfach ist auch am Ende. Das war es an dem 21. August 2024. Mit Fosi und Markus Somm auf Bern einfach, auf Bern, auf nebelspalter.ch. Wenn ihr die Art von Journalismus wollt, unterstützen wollt, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Würde uns sehr freuen. Zweitens, denkt daran, den Hösitest. Dem müsst ihr jetzt heute bestehen, sonst sieht es nicht gut aus. Oder ihr könnt euch sofort in der Bundeskanzlei bewerben, um Bundesratssprecherstelle oder noch besser im Kanton Schweiz. Das ist eine Stelle, wo 100% zahlt werden für 3% Arbeit. Das ist okay. Und was auch noch wichtig ist, das ist jetzt am dritten Ort mal gesagt, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn wünschen wir einen schönen Abend, bis morgen, gleiche Zeit. Nein, nicht gleiche Zeit, sondern wir machen morgen Wintertour. Bern einfach live in Winterthur. Kommt vorbei, wir haben schon sehr viele Anmeldungen. Aber 2, 3, 4, 5 Leute können noch kommen. Und das wird live sein, das wird ab 6 Uhr sein. Deswegen kommt Bern einfach auch ein bisschen später morgen. In dem Sinn, habt's gut und wir hören uns morgen wieder.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.